Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Darum schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Wir lesen miteinander die Verse 19 bis 31. Und dies sind Worte des Sohnes Gottes. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, denke daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, du Herr aller Herren, du bist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ja, du warst tot, doch siehe, du bist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und du hast die Schlüssel des Todes und des Hades. Herr, welch furchteinflößende Worte sprichst du hier zu uns. Und nun hilf uns, dass wir dein Wort richtig verstehen, dass wir uns davon warnen und trösten lassen, dass wir nicht hingehen zu diesem Ort ewiger Qualen, sondern eingehen in den Ort ewigen Trostes. Herr, wir flehen, erbarme dich über uns und sprich zu uns, wie nur du es kannst, lebensverändernd. Herr, erbarme dich unser. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass für diejenigen auch, die jetzt bei dieser Predigtserie dabei gewesen sind und auch wissen, was an den letzten Sonntagen gesprochen wurde, zunächst einmal müssen wir verstehen, Jesus, unser Herr, wechselt hier nicht einfach das Thema. Er spricht immer noch zu den Pharisäern weiter. Und worum ging es nochmal? Nun, Christus hat in den letzten Versen zuvor alle Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit und Selbstsicherheit der Pharisäer zerschmettert. Sie dachten, sie haben Wohlstand. Sie dachten, sie halten sich an das Gesetz. Also sind sie von Gott gesegnet. Es geht ihnen gut und sie tun Gutes. Sie müssen nicht mit aller Gewalt ringen, um einzugehen in das Reich Gottes. Sie müssen nicht glauben an die gute Botschaft, die Christus bringt. Sie selbst sind die gute Botschaft, dass sie gut sind und Gutes tun. Sie sind die Heiligen, die Gesegneten des Herrn. Aber Christus zerschmettert ihre falsche Sicherheit, in der sie sich wiegen. Er lehrte sie, ihr dient nicht Gott, ihr dient dem Mammon. Ihr seid hoch gelobt bei den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen und er empfindet Greuel, wenn er an euch denkt. Ihr hört nicht auf das Gesetz und die Propheten, denn sie haben euch den Weg gewiesen in das Reich Gottes, doch ihr geht nicht hinein. Ihr glaubt, ihr würdet das Gesetz erfüllen? Nein, ihr werdet verdammt als Ehebrecher, denn das ist, was ihr in Wahrheit seid. Mit anderen Worten, sie sind verloren, sie sind ewig verdammt, sie gehen in die ewige Hölle. Und ihr Lieben, ihre Selbsteinschätzung, die sie haben, passt überhaupt nicht zusammen mit dem Urteil, das Jesus Christus über sie ausspricht. Und das ist die große Gefahr, wovor uns dieses Kapitel 16 hier warnt. Diese große Gefahr, zu meinen, man sei ein religiöser Mensch, man sei gut, man täte Gutes und doch nicht in Wirklichkeit erkennt, wie es um die eigene Seele vor Gott steht. Nicht zu erkennen, wohin man in Wirklichkeit steuert, wohin die Seele in alle Ewigkeit gehen wird, weil man denkt, man hatte gar keine Buße nötig. Es ist doch alles in Ordnung. Sie meinen, sie würden gerettet werden. Es steht gut um ihre Seelen. Christus warnt sie. Und so auch uns. Denkt daran, dass die Pharisäer, Christus hat es aufgedeckt, geldliebend waren. Und sie dachten, ihr Wohlstand wäre ein Zeichen dafür, dass Gott sie segnet und dass sie selbstverständlich aufgenommen werden in sein Reich. Andere, die krank sind, andere, die schwach sind, andere, die elend sind und arm sind, an denen hat Gott keinen Gefallen. Sonst würde er ihnen ja schließlich helfen. Nein, sie müssen Sünder sein, von Gott verflucht. Sie aber, die Pharisäer, sind die Gesegneten des Herrn. Oh, sie wiegen sich in falsche Sicherheit. Und Christus zeigt ihnen nun noch einmal in aller Deutlichkeit auf, dass sie sich irren, und zwar gewaltig. Lass uns hören, was der Herr Jesus Christus zu ihnen spricht, Vers 19. Er sagt, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Achte darauf, Lukas sagt uns nicht, dass hier ein Gleichnis folgt. Das ist hier nicht einfach eine Geschichte, die wir mit irgendetwas vergleichen müssten. Dieser Bericht zeigt die Dinge, wie sie tatsächlich sind und das muss hier nicht gedeutet werden. Zudem sehen wir hier auch in diesem Bericht, dass sogar eine Person, die Teil dieses Berichtes ist, sogar mit Namen genannt wird, wie das sonst in Gleichnissen nicht vorkommt. Also wir wollen das, was wir jetzt hier hören, nicht einfach als eine Parabel sehen, sondern als etwas, was uns die schreckliche Realität vor Augen führt. Es war aber ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Also Christus berichtet uns von einem sehr wohlhabenden Mann. Er war sehr vermögend. Für ihn war gerade das Beste vom Besten gut genug. Er kleidete sich fürstlich wie ein König. Das heißt hier in Purpur und das ja und feiner Leinwand. Das also purer Luxus. Diese Kleider, das kann nicht ein Durchschnittsverdiener irgendwie erwerben. Auch nicht ein Besserverdiener, das ist High Society, das ist First Class. Purpur, das war die teuerste Farbe überhaupt, da man sagt ungefähr für ein Gramm Purpur circa 10.000 Purpurschnecken benötigte, die diesen Farbstoff absonderten. Also es war die teuerste Farbe, die teuerste Kleidung, die du irgendwie erwerben konntest. Und Leinen? Für die Herstellung von Leinen benötigtest du Flachs, also eine bestimmte Pflanze, die nicht so viel vorkam in Israel, also musste man sie importieren aus Ägypten, damit man sich ein Leinengewand herstellen konnte, das viel seltener war als so ein normales Wollkleid. Und so trug man feine Leinwand, besonderer Qualität, weil das sehr weich und sehr angenehm war und so, ja, nicht so kratzig wie Wolle. Und so trug man als Unterkleid feine Leinwand und darüber ein Purpurgewand. Purpur und Leinen. Das findet man in Palästen. Diese Stoffe kommen im Heiligtum vor. Doch dieser Mann konnte sich das für sich selbst leisten. Und es war nicht seine Kleidung für besondere Anlässe, es war seine Alltagskleidung. Er kleidete sich so. Und auch sein restlicher Lebensstil zeugt von seinem großen Reichtum. Denn es heißt weiter, und er lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Das heißt, jeden Tag konnte er feiern, jeden Tag gab es Grund zur Freude. Tag ein, Tag aus konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er kannte keinen Mangel, er hatte alles in Hülle und Fülle, jeden Tag ein Festtag. Jeden Tag konnten Freunde vorbeikommen, sie konnten trinken und lachen und feiern. Der Tisch war immer reich gedeckt, sie lebten fröhlich alle Tage und er lebte in Prunk. Das heißt, auch alles andere, was er besaß, war außerordentlich kostspielig. Alles war extravagant, alles diente zur Schaustellung seines Reichtums und er lebte auch in einem Prunkbau. Es heißt nämlich in Vers 20, ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor. Also sein Haus besaß ein Tor. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird für Tor, meint einen sehr pompösen Eingang. Das ist etwas, was man bei Palästen oder in Tempeln findet. Das war kein einfacher Eingang, sondern ein gewaltiges Tor mit kunstreichen Ornamenten verziert. Es war beeindruckend. Also für alle war klar, hier residiert nicht irgendwer. Ein ganz besonderer, ein ganz besonders wohlhabender Mann. Und nun stell dir vor, du stehst da vor seinem Palast, du bestaunst diese beeindruckende, prächtige, herrschaftliche, ja überaus vornehme Residenz, sein Anwesen, seine Villa, sein Palast. Du bewunderst vielleicht dieses verzierte Tor, aber dein Blick senkt sich immer mehr und plötzlich siehst du da etwas liegen am Boden. So richtig gesehen? Ist das ein Mensch, was da liegt? Das ist ein Häufchen Elend, vermutlich in Lumpen gekleidet, eine arme Gestalt. Sie liegt dort im Staub, sie liegt dort am Tor des Reichen. Und nun schau mal, uns wird sein Name genannt, Vers 20. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor. Achte darauf, der Name des Reichen wird uns nie genannt. Sicher kannte die ganze Stadt seinen Namen. Aber was vor Gott groß ist, was vor den Menschen groß ist, ist vor Gott ein Greuel. Sein Name, der Name des Reichen, wird in alle Ewigkeit vergessen sein. Dieser Mann ist verloren, aber nicht dieser Arme. Ja, sein Name, der wird kaum jemandem bekannt gewesen sein. Aber sein Name war bei Gott wohl bekannt. Sein Name ist angeschrieben im Himmel. Sein Name steht im Buch des Lebens des Lammes. Sein Name ist Lazarus. Was so viel bedeutet wie Gott hilft oder Gott hat geholfen. Aber jetzt schau dir diesen Mann an in seinem Elend. Da mag man sogleich, wenn man diesen Namen versteht, nachfragen. Wo hat Gott hier geholfen? Wo wird diesem Mann hier geholfen? Von diesem reichen Mann könnte man sagen, das ist ein Lazarus. Gott hat ihm geholfen. Er hat ihn gesegnet mit Wohlstand und Freude und Glück. Alle Tage seines Lebens kein Mangel. Ja, der wohnt in sicheren Toren, ohne Sorge. Gott hat ihm geholfen. Aber Lazarus? Ein Häufchen Elend. Er liegt am Boden, im Staub, im Dreck, vor dem Tor des Reichen. Was tut er dort? Vers 20. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also dieser armselige Mann, er wurde nicht nur geplagt von Armut, sondern auch von Krankheit. Es heißt, er war voller Geschwüre, ganz entstellt. Das ist eigentlich das, von dem wir lesen, wie die Ägypter geplagt wurden. Es heißt in 5. Mose 28, ab Vers 27, der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Und der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln und an deinen Fußsohlen bis zu deinen Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Diese Worte in 5. Mose 28 sind an die Israeliten gerichtet, die sich nicht halten an sein Gesetz. Und so liegt dieser Mann da. Und das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird, dafür, dass er dort lag, das meint nicht einfach ein normales Hinlegen. Es meint ein nicht aufstehen können. Es meint ein Daliegen, weil man nicht fähig ist zu gehen. Von seiner Krankheit, von seinen Schmerzen so gelähmt, kann er sich nicht aufrichten. Und ja, in den Augen der Pharisäer ist der Fall klar, was einen solchen Menschen anbelangt. Er ist keiner, dem Gott hilft. Er ist ein Verfluchter des Herrn. Schaut sein Elend an. Der Herr ist nicht mit ihm. Dieser Mann, dieser Lazarus, er verlangt danach, die Abfälle vom Tisch des Reichen zu essen, damit er sich sättigen kann. Die Abfälle. Hat David nicht gesagt im Psalm 37, Vers 25, ich bin jung gewesen und bin alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln? Also wie soll dieser gerecht sein? Sonst würde er ein wahrer Lazarus sein, dass Gott ihm hilft. So was für ein Trauerspiel. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben sein Elend noch nicht zu Ende betrachtet, denn Hunde kamen und leckten seine Geschwüre, also seine offenen, eitrigen, klaffenden Wunden. Und nicht jetzt die Hunde von den Reichen. Die Israeliten hatten keine Hunde als Haustiere. Das waren Streuner, das waren Straßenköter. Sie galten als unrein. Sie kommen herbei und sie lecken seine Wunden. Tiefstes Elend. Ein Abschaum in den Augen der Pharisäer. Tiefer kann man nicht sinken, die nächste Stufe ist eigentlich nur noch der Tod. Ja, und tatsächlich lesen wir nun weiter, Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb. Der armselige Mann wird elendig verreckt sein dort. Er starb vor Hunger, vor Krankheit, er kam um. Und niemand wird es interessiert haben. Es kümmerte den Reichen auf jeden Fall nicht. Stell dir mal vor, wie viele Bedienstete und Lieferanten und Freunde und Bekannte und Gäste Tag ein, Tag aus durch dieses Tor geschritten sind. Vielleicht haben sie ihn nicht mal eines einzigen Blickes gewürdigt. Also, wen interessiert es, wenn dieser Lazarus stirbt? Dem Herrn, wie es heißt im Psalm 116, Vers 15, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Gerechten. Was hören wir plötzlich, was geschah nach seinem Tod? Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Was hören wir hier von diesem Niemand, der sich nicht mehr bewegen konnte? Er wird von den Engeln auf Händen getragen. Dieser Unreine, dessen Gesellschaft Straßenköter waren, der wird nun von den heiligen Engeln auf Händen getragen. Dieser, der keinen Einlass fand durch das Tor des Reichen, er wird nun von einer himmlischen Garde, von der Dienerschaft des allerhöchsten Gottes und Königs, er wird höchstpersönlich abgeholt, eine heilige Eskorte geleitet in das Tor zum ewigen Trost. Dieser Mann. Getragen wohin? In Abrahams Schoß. Abraham ist laut der Heiligen Schrift der Vater aller, die in Wahrheit an Gott glauben. Nachzulesen in Römer 4, Galater Kapitel 3, Johannes Kapitel 8. Der Vater aller, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln. Denn auch Abraham glaubte und er hoffte auf Christus. So ist er der Vater aller wahren Gläubigen, die durch Glauben gerettet werden. Der arme Mann wird also in Abrahams Schoß getragen. Was ein Ausdruck dafür ist, dass er in Wahrheit ein Kind Abrahams ist, ein wahrer Gläubiger, ein Kind Gottes. Und dass er in seinen Schoß getragen wird, bedeutet nun, Lazarus, für dich ist die Zeit des Trostes und der Ruhe gekommen. Wie wenn man ein Kind auf seinen Schoß nimmt, um es zu trösten, um es zur Ruhe zu bringen. Er ist angenommen. Er hat einen Ehrenplatz auf dem Schoße Abrahams. Er ist gelangt an den Ort ewigen Trostes. Und er wird hier nicht einfach aufgenommen, weil er arm oder krank war. Denn es gibt Arme und Kranke, die nicht glauben und darum nicht Abrahams Kinder sind. Und es heißt auch nicht, dass jeder, der reich ist, nicht an diesen Ort kommen darf. Denn denkt daran, Abraham selbst war ein sehr reicher Mann. Ebenso David oder Josef oder andere Heilige. Wohin du kommst nach dem Tod, wird nicht danach entschieden, ob du viel oder wenig auf deinem Bankkonto hattest, sondern ob du arm oder reich warst in Bezug auf Gott. Erinnerst du dich noch an Kapitel 12, wo Christus sprach über diesen Menschen, der sich so alles gesammelt hat und dann dachte, er kann jetzt im Frieden leben und seine Seele wurde von ihm gefordert. Und da heißt es, Christus spricht dort in Vers 21, so ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Solch einer ist ein Narr und geht ewig verloren. Aber dieser arme Mann hier, Er war ein echtes Kind Abrahams, obwohl er äußerlich so arm, so krank, so erbärmlich, so hilflos war. Und ihr Lieben, daraus lernen wir schon eine sehr, sehr wichtige Lektion. Man kann nicht einfach von den äußeren Umständen darauf schließen, wie es um die Seele eines Menschen steht. Damit meine ich, er war wirklich ein Lazarus, Gott hat ihm geholfen. Zu Lebzeiten war das nicht zu sehen. Doch jetzt kommen die Engel, holen ihn und er wird nie wieder hungern, nie wieder leiden. Der Tod wird nicht mehr sein, jede Träne wird abgewischt werden. Er hat vollkommenes Glück. Er ist ein Lazarus, Gott hilft ihm. Darum irrten sich die Pharisäer gewaltig. Ihr Irrtum ist sogar noch gewaltiger, denn es heißt jetzt weiter, Vers 22, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Auch der Reiche starb, nachdem er sein Leben in vollen Zügen genossen hatte und er wurde begraben, das lesen wir nicht von dem Armen. Aber dieser Reiche, er erhielt ein prächtiges Begräbnis, das Grab eines Reichen, eine Ruhestätte, die passend war für einen Mann wie ihn. Was meinst du, wie viele Menschen bei der Beisetzung waren? Wie viele Menschen mit Rang und Namen? Wie viele werden eine Lobeshymne auf ihn gesungen haben? Was meinst du, wie viele der höchsten Rabbis höchstpersönlich da waren, um zu sprechen? Er ruht nun in Frieden in dem Schoße Abrahams. Wie gesegnet war er da? Doch hat Gott ihn nicht gesegnet mit Reichtum und Einfluss und Macht? Er wird sicher einen Ehrenplatz haben, an dem Tische mit Abraham zu speisen in dem Reiche Gottes. Er wird sich freuen in alle Ewigkeit. Lukas Kapitel 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Ein Greuel. Und so lesen wir, was das bedeutet, wenn man ein Greuel ist in Gottes Augen. Vers 23. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also sein Leib, sein Leichnam wurde begraben, beigesetzt, aber seine Seele, wo ist die? Wir lesen nicht, wie er erlebte, dass Engel ihn in den Schoß Abrahams trugen. Bei ihm war es so, er schließt seine Augen, um zu sterben, er öffnet seine Augen und befindet sich im Hades. Hades, das meint die Unterwelt, im Herzen der Erde, das Jenseits, wo die verstorbenen Seelen warten bis zur Auferstehung. Und für Ungläubige lehrt die Schrift, und auch an dieser Stelle ist dies ein Ort der Qualen. Vers 23, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war. Nein, das war er nicht gewöhnt. Er hat immer die beste Behandlung bekommen. Immer. Er kleidete sich in den weißen Kleidern, feinste Speisen und Getränke. Er hatte Freude, Komfort alle Tage seines Lebens. Und nun ist er in Qualen. Das sind nicht wenig Schmerzen. Es ist unerträglich. Es ist andauernd. Es ist niemals endendes Leiden. Es sind unsagbare Qualen. Wir hören dann später noch genauer, wie dieses Leiden aussieht an diesem Ort. Aber plötzlich, als er seine Augen aufschließt im Totenreich, merkt er, dass er in Qualen ist. Und er sieht plötzlich Abraham, aber nicht dicht bei ihm, sondern in der Ferne. Er ist entfernt von Abraham. Er ist nicht bei ihm. Das heißt aber, dass man von dem Ort der Qualen blicken kann zum Ort der Freude. Was die Qualen natürlich umso größer macht. Weil du ständig das siehst, was dir in alle Ewigkeit verwehrt bleiben wird. Wovon man für immer ausgeschlossen sein wird. Erinnerst du dich noch, dass Christus dies den Pharisäern sagte, die nicht glauben wollen? Er sagte in Lukas 13, Vers 28, Wenn sie plötzlich vor verschlossener Tür stehen, heißt es, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Der Reiche sieht es, er sieht, was ihm entgeht. Wir wissen nicht wie, aber er wusste, dass das Abraham war und er sah Lazarus sitzen in dessen Schoß. Und ihr Lieben, das macht das Ganze jetzt noch schlimmer, was wir jetzt verstehen. Er erkennt Lazarus. Das heißt, er kennt Lazarus. Das heißt, er wird ihn gesehen haben an seinem Tor. Er wusste um ihn und seinen elenden Zustand. Er hat sich aber nicht über ihn erbarmt, er hat sich nicht um ihn gekümmert, er hat ihn verrecken lassen an seiner Haustür. Er hat von Lazarus gewusst. Und man möchte meinen, dass wenn man das nun realisiert, dass man in Qualen ist, dass man dann vielleicht umdenkt und dass man seine Sünde erkennt und dass man Buße tun will. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du verstehen musst. Es gibt keine Heiligung in der Hölle. Ja, Hades, was hier beschrieben wird, ist noch nicht die endgültige Hölle, nicht der endgültige Feuersee. Von dieser Hölle lesen wir in Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 13. Und das Meer gab die Toten und die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Das heißt, die Hölle, der Feuersee, ist der eigentlich endgültige Strafort. Aber hier im Hades warten die Verstorbenen bis zu diesem Tag der Auferstehung und des Gerichts. Und dieser Ort, wo nur die Seelen sind, ist schon ein Ort der Qualen. Die Hölle dann, von der hat Jesus gesprochen in Lukas 12, Vers 5. Und ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Und an einer anderen Stelle euch mit Leib und Seele in diesen Feuersee, in diese Hölle zu werfen. Das heißt, die Hölle ist der Ort, wo wir mit Leib und Seele ewig gequält werden. Hades ist sozusagen eine Vorform der Hölle, der Ort der Qualen, wo nur die Seelen leiden bis zum Tag der Auferstehung. Und man möchte meinen, wenn man sich so in Qualen befindet und wirklich leidet, dass man vielleicht zur Besinnung kommt und ausruft: Gott, vergib mir, ich will umkehren. Aber nein, es gibt in der Hölle und auch im Hades keine Heiligung, kein Umdenken, keine wahre Buße. Und das sehen wir jetzt in aller Deutlichkeit daran, dass dieser Mann gar nichts gelernt hat. Die Qualen heiligen ihn nicht. Denn schaut mal, was er tut, Vers 24. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Vielleicht sagst du nun, was ist denn jetzt schlimm daran? Er bittet doch, er fleht doch um Erbarmen. Vater Abraham, erbarme dich meiner. Ja, also er bittet um Gnade, bittet er um Vergebung. Schau mal, was er tut. Es ist unfassbar, was er hier tut. Er sagt: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Stellt euch das vor, was er tut. Er war es sein Leben lang gewöhnt, Menschen herumzukommandieren. Er hatte sicher viele Sklaven, die ihn gehorchten aufs Wort. Er hat den armen Lazarus verrecken lassen an seiner Haustür. Dabei hätte er nur ein einziges Wort, einen Befehl geben müssen und er wäre verpflegt. Sie hätten ihn verpflegt und hätten sich um ihn gekümmert. Doch jetzt, wo er sich in Qualen befindet, erdreistet er sich, Abraham zu sagen: Schick mal den Lazarus. Schick mal den Lazarus. Schick ihn mal, dass er für eine Erfrischung bei mir sorgt, für eine Abkühlung. Das ist unglaublich, was wir hier lesen. Den Lazarus, den er hat verrecken lassen an seinem Tor, der soll nun als Diener kommen und für eine Erfrischung sorgen. Verstehst du, dass dieser Mann überhaupt nichts begriffen hat? Er behandelt Lazarus als einen seiner Sklaven. Er hat überhaupt nichts dazugelernt. Diese Sünde der Selbstgefälligkeit, des Egoismus, die haftet ganz genau immer noch an ihm. Er ruft nicht: Lazarus, jetzt, da ich dich sehe, vergib mir. Ich hab dich auf dem Gewissen und Gott vergebe mir, dass ich so an dir gesündigt habe. Zu Recht nun erleide ich diese Qualen. Nein, keine Heiligung durch die Qualen, gleicherweise verdorben. Anstatt um Vergebung zu bitten, bittet er darum, Lazarus als seinen Diener auszusenden, um für eine Erfrischung zu sorgen. Sein Zustand im Hades, in dieser Vorform der ewigen Hölle, wird nun weiter beschrieben, denn er sagt, er leidet Pein in diesen Flammen. Das heißt, ewig brennt man, ohne zu verbrennen. Man leidet Pein, Qualen, unsagbare Schmerzen, Tag ein, Tag aus. Schreckliche, unerträgliche Schmerzen. Und ein schrecklicher, unerträglicher Durst. Und es gibt nichts, um diesen Durst zu stillen. Es gibt keine Abkühlung. Und so betet er darum, dass Lazarus doch die Spitze seines Fingers mit Wasser benetzt, und um seine Zunge zu kühlen. Nein, in der Vorhölle und in der Hölle wird dir nicht einmal der kleinste Tropfen von Wasser, von Erfrischung und Abkühlung gegönnt. Es wird dir keine Linderung gewährt, und zwar in alle Ewigkeit nicht. Es wird kein Erbarmen und keine Gnade und keine Hilfe geben. Verstehst du, wie schrecklich dieser Ort ist? Und du kannst rufen und rufen und rufen, und es wird keine Linderung deiner Qualen geben. Abraham nennt ihn dann auch zwei Gründe, warum es nicht sein kann, dass er nun eine Linderung von seinen Schmerzen erhält. Diese zwei Gründe sind einmal, weil es Ungerechtigkeit wäre, und zweitens, weil es unmöglich ist. Also ungerecht und unmöglich. Der erste Grund, weil es ungerecht wäre, Vers 25, Abraham aber sprach: Kind, denke daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Abraham nennt ihn Kind, weil auch dieser Mann ein Israelit ist, ein Nachkomme Abrahams. Aber nicht alle leiblichen Kinder Abrahams werden dahin kommen, wo Abraham ist. Erinnert ihr euch noch an die Predigt von Johannes dem Täufer? Der sagte in Lukas 3, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Es nützt euch nichts, wenn ihr diese leibliche Abstammung habt. Ihr müsst Buße tun. Und es wäre ungerecht, wenn der Reiche nun noch etwas schmeckt von diesem Segen Abrahams. Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Gott hat dir so viel Gutes zuteil werden lassen. Du hast alles ausgekostet im vollen Maße. Und nun überleg einmal. Du hast Lazarus nicht einmal einen Krümel von deinem Abfall gegeben, um seine Not zu lindern. Nun aber, sollte er einen einzigen Tropfen zur Linderung deiner Not bringen? Du erntest, was du sähst. Du empfängst deine gerechte Strafe. Lazarus, er hat Böses empfangen, Armut und Krankheit und Elend. Ja, und du hast ihm nichts Gutes getan, er hat nur Böses von dir empfangen, denn du hättest die Möglichkeit, ihm Gutes zu tun, doch du hast es unterlassen. Und nun wird Lazarus getröstet. Abrahams Schoß, der Ort ewiger Tröstung und Geborgenheit. Du aber nun erleidest ewige Pein, Schmerzen und Qualen, unaufhörlicher Terror für deine Seele. Es ist gerecht. Du bekommst, was du verdienst. Es gibt keine Linderung für deine Not, denn du hast keine Not gelindert. Und vielleicht sah, als Lazarus da lag an dem Tor, vielleicht konnte er mal hindurchschauen und sehen, wie du deinen Wohlstand genossen hast. Du hättest kommen können, doch du kamst nicht. Und so wirst du hineinschauen und sehen, was für dich immer und in alle Ewigkeit unerreichbar sein wird. Nein, es wäre ungerecht, dir zu helfen. Abraham nennt aber noch einen zweiten Grund, warum er Lazarus nicht senden kann, weil es unmöglich ist. Vers 26. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Also das ist der zusätzliche Grund, warum eine Linderung nicht möglich ist. Im Totenreich, also das Scheol, wie es im Alten Testament genannt wird, gibt es zwei Abteilungen. Der Ort der Qual und der Ort des ewigen Trostes. Und der reiche Mann, der ist da auch nicht einfach für sich alleine in den Flammen. Abraham spricht, zwischen euch und uns oder uns und euch gibt es diese große Kluft. Das heißt, da sind noch mehr Menschen. Und es heißt, diese Kluft wurde festgelegt. Das ist ein Passivum Divinum. Das ist etwas, wo klar ist, wer damit gemeint ist, auch wenn der Name nicht genannt wird. Es ist Gott, der es festgelegt hat. Er hat diese Kluft festgelegt. Er hat diese große, unüberwindliche Kluft eingesetzt. Eine Schlucht, über die keine Brücke führt. Ein Graben, der nicht zu überqueren ist. Es ist unmöglich, selbst wenn man es probieren würde. Gott hat es entschieden, wohin du kommst, und da bleibst du auch in alle Ewigkeit. Das heißt, es geht dir auch nicht darum, was du jetzt einfach willst. Hier im Jenseits zählt nicht einfach dein freier Wille. Also kommst du an den Ort ewiger Qualen, kommst du niemals an den Ort ewigen Trostes. Aber auch andersherum nicht. Es ist unmöglich. Mit anderen Worten, dein Schicksal ist besiegelt. Wie es heißt in der Heiligen Schrift, dem Mensch ist gegeben, einmal zu leben, aber danach das Gericht. Und es ist nichts mehr daran zu ändern. Der Reiche bleibt für immer im Zustand der ewigen Qualen. Es gibt keinen Kommen. Ja, seine Qualen werden noch umso größer, wenn Hades in die Hölle geworfen wird und er mit Leib und Seele gequält wird in Ewigkeit. Als er das nun realisiert, dass es auswegslos für ihn ist, ruft er dann vielleicht, Herr, erbarme dich meiner, ich habe gesündigt. Erkennt er nun seine Sünde? Nein, er macht weiter. Vers 27. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Na gut, wenn Lazarus nicht zu mir kommt, um meine Schmerzen zu lindern, dann schick ihn bitte einen anderen Auftrag zu erfüllen. So Lazarus ist wieder wie so ein Sklave, wie so ein Dienstbote, den man schicken kann, wohin man will. Er soll doch bitte von den Toten hin zu den Lebendigen gehen, denn dort hat er Brüder. 5 Brüder im Hause seines Vaters, die liegen ihm am Herzen. Und er weiß, keiner von denen ist fromm, denn er befürchtet, dass sie alle an denselben Ort der Qualen kommen wie er nach dem Tod. Und er wünscht sich, dass Abraham den Lazarus sendet als Laufbursche, damit er dann, auferstanden aus den Toten, eindringlich Zeugnis ablegen kann und sie warnen kann, das heißt ernsthaft mit Nachdruck warnen kann vor diesem Ort der Qualen. Ist es nicht interessant, dass einige Prediger uns heutzutage weismachen wollen, dass sie sagen, warne die Leute bloß nicht vor der Hölle, sprich nicht darüber, wir sollen den Leuten keine Angst machen. Menschen in der Hölle oder hier im Hades sehen das anders anscheinend. Die würden sich wünschen, dass ihre Geliebten nicht an diesen Ort kommen. Plötzlich denken die missionarisch, weil das Ganze hier kein Märchen ist, sondern die grausame Wahrheit und Realität. Wir haben zu warnen vor der ewigen Hölle und wir dürfen es nicht verschweigen. Lazarus soll Zeugnis ablegen, als jemand, der das bezeugen kann, dass der Ort der Qualen real ist. Und vielleicht werden seine Brüder dann glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht und sie eindringlich warnt und Zeugnis ablegt. Was hält Abraham davon? Vers 29. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Also Abraham lässt sich nicht ein auf diese Bitte. Und generell können wir sagen, dass kein einziges Gebet erhört wird in der Hölle. Alles flehen, alles winseln und betteln und rufen, es wird keine Antwort geben. Es wird kein Zeuge aus dem Jenseits gesandt werden. Warum? Was sagt Abraham? Muss das denn noch bestätigt werden? Was Mose und die Propheten immer und immer wieder gepredigt haben? Nein, sie haben das Wort. Sie haben Mose und die Propheten. Das Alte Testament, es steht alles aufgeschrieben. Sollen sie die hören? Das langt. Die Heilige Schriften bezeugen es. Mose, das Gesetz und die Propheten, sie haben alles gelehrt, was man da hören muss. Sie haben gesagt, erbarme dich über die Armen. Sie haben dir gesagt, Gott wird Sünde strafen. Sie haben gesagt, du sollst Buße tun. Sie haben gesagt, da kommt einer, der euch rettet von all euren Sünden, der heilige Messias. Er kommt, glaubt an ihn und tut Buße. Der Reiche aber sprach, Vers 30, nein, Vater Abraham. Er wagt es, er dreistet sich, Abraham zu widersprechen. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Ach wirklich? Also wenn jemand von den Toten aufersteht und ihnen das eindringlich bezeugt, ja, dann werden sie Buße tun. Deine Brüder sind also so gottlos, dass sie nicht auf das Wort Gottes hören können. Das reicht ihnen nicht. Sie brauchen etwas Spektakuläreres. Sie brauchen einen Auferstandenen. Erst dann werden sie Buße tun. Nun zumindest hat er verstanden, dass sie Buße tun müssen. Er hat verstanden, dass es das ist, was ihm gefehlt hat. Aber nun ist es zu spät. immer die Leute, die sagen, oh, wenn doch jemand auferstehen würde vielleicht und kommen würde aus der Hölle oder wenn jemand von den Toten aus dem Himmel zu uns kommen würde und uns predigen würde, dass all das wahr ist, dann würden wir Menschen vielleicht glauben. Nein, würden sie nicht. Denn wir haben das Wort Gottes. Es bezeugt es uns in aller Deutlichkeit und Klarheit. Vers 31, er aber sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also, wenn Gottes Wort dich nicht überzeugt, dann wird es dich auch nicht überzeugen, wenn ein Toter aufersteht. Und wir wissen das, weil Jesus hat einen anderen Lazarus auferweckt aus den Toten. Wie haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten darauf reagiert? Sie wollten ihn umbringen. So viel zum Thema Beweis. Wir wissen, dass Jesus Christus selbst aus den Toten auferweckt worden ist. Wie haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer darauf reagiert? Sie haben die Lüge verbreitet, dass seine Jünger den Leichnam gestohlen haben in der Nacht. So viel zum Thema Buße. Nein, es ist kein Mangel an Beweisen. Es ist ein Mangel an Bereitschaft, Buße zu tun. Nun, wozu spricht Christus all diese warnenden Worte an die Pharisäer? Und dieser Bericht zeigt uns ja zwei Seiten auf im Jenseits. Also der Ort der Qualen und der Ort des Trostes. Und so können wir auch aus unserem Predigttext heute Abend etwas Zweifaches für uns mitnehmen. Einmal eine Warnung und einmal eine Tröstung. Eine Warnung. Eine Warnung davor, dass wir uns nicht selbst betrügen. Denn noch einmal, um all ihre Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit zu zerschmettern, sprach Christus diese Worte. Sie haben Mose und die Propheten, sie sind Studenten des Wortes, aber sie tun nicht Buße und sie glauben nicht an Christus. Sie hören den Sohn Gottes, aber sie kehren nicht um. Sie meinen, es ist alles in Ordnung, sie sind wohlhabend und sie haben Wohlbefinden. Es geht ihnen gut. Und so wird Gott sie doch auch aufnehmen in sein gutes Reich. Und Christus warnt sie. Er warnt sie eindringlich. Nein, eure Seelen, sie werden eingehen in die ewigen Qualen. Ihr werdet Pein, Schmerzen erleiden, in Flammen in alle Ewigkeit. Und niemand wird euch Linderung gewähren. Und Abraham, auf den ihr vertraut, er wird bestätigen, dass ihr zu Recht an diesem Ort seid. Die Pharisäer liebten das Geld und haben so viel darüber nachgedacht und so Sorge dafür getragen, dass sie gut gekleidet sind. Leinen und Purpur, nun nicht alle von denen konnten sich das leisten, aber wenn ich so gesegnet bin von Gott, dann muss es meiner Seele gut gehen. Hättest du doch weniger an Kleidung und an dein Geld gedacht und mehr an deine eigene Seele, an dein Herz, wie es vor Gott steht. Sie machten sich keine Freunde, wie wir gelesen haben, mit dem Mammon. Hätte doch dieser reiche Mann im Glauben, in Gottesfurcht, sich zu Lazarus gesetzt und hätte sich Lazarus zum Freund gemacht mit dem Geld, das er hat. Er hätte sich ebenso als Sohn Abrahams erwiesen, wie der reiche Zöllner in Zachäus in Kapitel 19, der nämlich Buße tat und die Hälfte seines Reichtums den Armen gab. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so sei auch du gewarnt, irre dich nicht. Mein nicht einfach, du seist gesegnet, weil deine Umstände so toll sind. Wie steht es um deine Seele? Hast du Vergebung deiner Schuld, ewiges Leben? Bist du umgekehrt? Hast du wahre Buße getan? Bist du zu Christus gekommen? Und hat er dich gerettet? Denn wenn nicht, und du heute stirbst und deine Augen schließt, wirst du deine Augen sogleich wieder aufmachen und wirst dich finden in ewigen Qualen. Ihr Lieben, all das ist kein Märchen. Es ist die bittere, schreckliche Realität und darum sei gewarnt. Was sind das für Menschen, die sagen, wir sollten nicht warnen vor diesem Ort? Tut es der Herr Jesus Christus nicht selbst gerade? Haben wir es nicht gehört aus seinem eigenen Mund? Ist er nicht die Wahrheit in Person? sollten wir ihm nicht glauben und uns fürchten und von ganzem Herzen umkehren, auf dass er sich unser erbarmt. Tue Buße und kehre um und täusche dich nicht selbst, denn dann wird es ein böses Erwachen geben und du wirst aufwachen in ewigen Qualen. Kehre um und sei nicht selbstgerecht. Vertraue nicht auf dich und deine Werke, sondern tue Buße und glaube an Jesus Christus. Nun, das ist die eine Seite, die Warnung vor der schrecklichen Realität des Hades und der Hölle. Aber, und auch das wollen wir nicht übersehen, auch wenn es keine Worte waren, um die Pharisäer zu trösten, denn sie waren selbstgerecht, so finden wir hier doch Worte des Trostes für alle, die da glauben. Wie wird es Lazarus ergangen sein? Wir wissen, dass er gläubig gewesen sein muss, sonst wäre er nicht in den Schoß Abrahams gegangen. Sein Name bedeutet, Gott hilft. Aber wenn er sich so anschaut, wo sieht man da, dass Gott hilft? Sein Leben war doch kaum noch überhaupt lebenswert. Abraham selbst sagt über ihn in Vers 25, Kind, denke daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast, sagt er zu dem Reichen. Lazarus ebenso das Böse. Hast du das gehört, was Lazarus empfangen hat in seinem Leben? So wie der Reiche das Gute empfangen hat in Hülle und Fülle, überschüttet wurde förmlich damit, wurde dieser arme Lazarus in Hülle und Fülle überschüttet. Mit Bösen, das heißt mit Schlechten, mit Pein, mit Leiden. Nun, das lehrt uns etwas, dass es tatsächlich Gläubigen, wahren Kindern Abrahams, wahren Kindern Gottes, hier in diesem Leben so erscheinen kann, dass uns Böses widerfährt. Und wo man sich fragt, wo hilft mir Gott denn da? Bin ich ein Lazarus? Hat Gott mir geholfen? Und du siehst all deine Schwierigkeiten und deinen Kummer, vielleicht Krankheiten, die du hast und Not und Mangel und all das. Und manchmal kommt da diese Frage auf, kennt Gott mich eigentlich beim Namen? Ja, er kennt dich beim Namen. Dein Name ist eingetragen im Buch des Lebens des Lammes. Und wenn alle Menschen dich verachten und nicht um dich wissen, Gott kennt dich. Er schaut auf dich. Er sendet seine Engel. Bewerte deine Ewigkeit, die Gnade, die du bei dem Herrn hast, nicht einfach gemäß deiner Umstände. Denn weder an Wohlstand noch an Wohlbefinden kannst du ablesen, ob Gott für dich ist. Hast du das gehört? Du kannst sagen, mein Körper geht es nicht gut. Aber sage nicht, dass Gott gegen dich ist. Vielleicht musst du hier auf Erden so manches Böses erleben, so manches, was dir große Schmerzen bereitet und wo du förmlich am Boden liegst. Hier ist das Evangelium. Du wirst Trost empfangen in alle Ewigkeit. Und da wird kein Kampf, kein Leiden, keine Krankheit, keine Armut, keine Verachtung und kein Tod mehr sein. Und jede Träne, die du geweint hast, wird dir abgewischt werden. Verstehst du? Ganz gleich, wie unsere Umstände aussehen, wir glauben, dass wir ein Lazarus sind. Gott hilft uns. Er erbarmt sich über uns. Und er wird uns aufnehmen in sein ewiges Reich. Johannes, der Apostel, war verbannt auf eine Insel. Und er war in großer Bedrängnis. Und plötzlich sah er den Auferstandenen, den Herrn Jesus Christus. Und Johannes fiel vor ihm nieder wie tot. Und Jesus spricht zu ihm, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Sag, wer ist derjenige, der darüber entscheidet, wo du hingehst? Wer ist derjenige, der die Macht hat über den Tod und den Hades? Es ist Christus und Christus allein. Und darum wollen wir auf ihn vertrauen. Und mögen die Umstände auch noch so schlecht aussehen, mögen wir in tiefer Bedrängnis sein. Er hat die Macht, er hat die Schlüssel. Wir vertrauen auf unseren heiligen Retter. Er wird, auch in dem Moment, wo wir sterben, er wird seine heiligen Engel senden und uns sammeln und uns eingehen lassen in das ewige Paradies. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er für uns gestorben und auferstanden ist und alles für uns erworben hat. Gepriesen sei unser gnädiger und wunderbarer und herrlicher Erlöser, Jesus Christus. Amen.